es gibt repetitive Aufgaben, die muss in Zukunft kein Mensch mehr erledigen. Kann vielleicht, muss aber nicht. Und wenn wir über Effizienzen reden, dann muss ich mir diese Prozesse eben auch angucken und überlegen, wie gehe ich damit um? Und die Schattenseite oder die zweite Dimension, die dazu kommt, ist eben, dass wir mit weniger Menschen unser Geschäft machen werden in der Zukunft. Und das ist natürlich ein Problem.
Suits and Sneakers Digital Edition. Ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Harald Fortmann.
Willkommen zu einer neuen Folge von Suits and Sneakers und willkommen im Jahr 2026. Ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderbare Winterpause und seid voller Tatendrang zurück am Schreibtisch. Wir werden euch auch dieses Jahr mit inspirierenden Gästen begleiten. Wusstet ihr, dass Marty McFly am 5. November 2025 angekommen war? Sprich, wir nun schon weiter in der Zeit sind als Marty und irgendwie waren die 80er doch immer noch die coolste Dekade, oder? Aber kommen wir hier ins Hier und Heute an. Denn heute sprechen wir über eine Branche, die in den vergangenen 3 Jahren wie kaum ein anderer Markt unter Druck stand. Die Agenturwelt. Rezession, Budgetkürzungen, technologische Umbrüche durch KI und gleichzeitig eine enorme Erwartung an Kreativität und Innovation bei gleichzeitig mangelnder Wertschätzung hierfür. Und zuletzt auch das Verschwinden einiger Marken, die schon die Grundlage für Fernsehserien waren, wie DDB. Ich freue mich sehr, dass eine der wichtigsten Stimmen dieser Branche heute hier ist. Larissa Pohl, Präsidentin des GWA und Europe Lead von WPP OpenX für Coca-Cola. Larissa, großartig, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Harald.
Ich freue mich. Das Jahr 2025 ist ja auch mit einem fulminanten Abschluss beendet worden durch die Effi-Gala, an der ich ja auch teilgenommen habe. Wirklich ein tolles Event. Also herzlichen Glückwunsch nochmal dafür. Das war, glaube ich, ein schönes Zeichen eben auch, wie Effizienz trotzdem an Kreativität nicht mangeln lässt und wirklich ein tolles Event. Also da wirklich zu empfehlen, da auch dieses Jahr hinzugehen und in einer tollen Stadt Leipzig, in der ich vorher auch noch nicht war, mich sehr begeistert, muss ich sagen. Für alle, die dich vielleicht nicht in allen Facetten kennen, du hast als Strategin und später als Agenturchefin große Marken geführt, du standest in mehreren internationalen Gremien, hast den GWA in eine Phase der Modernisierung geführt und baust mit WPP OpenX eine der spannendsten Marketingbetriebssysteme für globale Marken wie Coca-Cola auf. Aus dieser Kombination heraus auf die Branche zu blicken, macht das Gespräch heute besonders wertvoll. Geht es dir eigentlich auch so, dass die 80er Jahren schon die coolste Dekade waren oder wo würdest du dich in der Zeit hinreisen lassen?
Die 80er, ja klar, ich war ein Teenie damals, das war natürlich eine coole Zeit. Musik von damals höre ich immer noch gerne. Ist ja auch interessant, dass viele der jetzigen Jugendlichen Musik aus den 80ern hören.
Das finde ich auch, das sehe ich bei meinen Kindern auch immer, die sind immer total begeistert und sagen, guck mal, hier ist ein geiler Song und nicht so, ja, den haben wir schon vor 40 Jahren gehört, aber das ist schön, dass es nochmal wiederkommt. Ja, finde ich auch toll.
Was vielleicht nicht mehr so ganz so meins ist, sind die super knatschengen Jeans und gestreifte Jeans und solche Sachen alles. Das hatte ich damals natürlich auch, würde ich jetzt heute nicht mehr anziehen.
Ja, manche Sachen sind auch ganz gut, wenn sie wechseln. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Larissa, du bewegst dich ja zwischen Verbandsarbeit und globaler Markenplattform. Wie hat sich 2025 für dich persönlich angefühlt?
Ja, wenn man so aufs vergangene Jahr guckt, dann ist es ja eigentlich immer so, dass man gegen Ende eines Jahres das Gefühl hat, puh, das war aber ein anstrengendes Jahr, puh, das war aber schwierig und jedes Jahr sind alle müde. Ich glaube, 2025 war insofern nochmal besonders, weil die Technologie derartig rasant gewachsen ist und sich verändert hat, dass das, was noch vor einem Jahr, im Januar 25 möglich war, heute völlig normal ist und nichts Besonderes mehr. Das heißt, wenn wir an Videoaufnahmen denken, ich weiß, dass Anfang 25 noch alle überlegt haben, ob man wirklich gute Videos mit KI machen kann und wie sich die Technologie hier entwickelt hat, das ist Wahnsinn. Das hat ja einen Einfluss auf unsere Branche und zwar sehr besonders auf das Marketing und die Werbebranche. Insofern, ich glaube, es war ein Jahr des Umbruchs, aber es war nicht das letzte Jahr. Es geht 2026 weiter. Ich weiß gar nicht, wie lange Konsolidierungen oder Transformationen so dauern, ob das 5, 6 Jahre sind oder 10. Aber wir sind sicherlich mittendrin, weder am Anfang noch am Ende.
Das ist jetzt der Blick von der Perspektive der Geschwindigkeit, der Veränderung der Branche. Diese Transformation, die, glaube ich, extrem viel Agilität auch abgefordert hat. Die Frage ist aber nochmal so ein bisschen auch auf den Blick auf die Wirtschaft, weil Dienstleister, insbesondere Agenturen, Beratungen hängen ja auch sehr stark von der wirtschaftlichen Leistung ab. Wir sind jetzt im dritten Jahr der Rezession gewesen. Gab es für dich einen Moment, wo dir klar wurde, dass diese Rezession länger wird und vielleicht härter? Mein Verständnis ist, dass auch 25 nochmal für die Agenturbranche viel, viel härter war als 24, weil dann doch in 24 so ein bisschen in der Wirtschaft die Hoffnung noch gärte, es kommt jetzt wieder, es wird wieder besser, und in 25 dann doch die Realität härter getroffen wurde.
Ja, du hast zwei Branchen miteinander in einem Satz gesagt, die Beraterbranche und die Werbebranche. Und das ist ja ganz interessant. Der Beraterbranche geht es ja wunderbar, weil je schwieriger die Zeiten, desto mehr Beratung wird gebucht, kann man das so sagen, oder beauftragt. Und das müsste in der Kommunikation ja eigentlich genauso sein, weil die Werbung, Kommunikation, je effektiver sie ist, je besser sie funktioniert, desto mehr Erfolg auf den Unternehmenserfolg oder desto größer sollte der ROI ja sein, das Marketing auf den Unternehmenserfolg. Das sehen wir leider nicht so. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass es der Kommunikationsbranche so geht wie der Beraterbranche. Und dass da nicht so ein großer Unterschied ist. Der Werbemarkt wächst. Der ist, glaube ich, in 25 um 6% gewachsen. So war zumindest die Planzahl. Und das müsste doch eigentlich bedeuten, dass auch die Agenturen mehr zu tun haben. Jetzt mal pauschal gesagt. Das ist aber nicht so. Der Agenturmarkt ist ziemlich fragmentiert. Wir haben sehr, sehr viele Agenturen im Markt. Von ganz kleinen Agenturen bis sehr großen Netzwerken. Einige fallen ja aktuell durch Konsolidierung und sowas immer wieder in der Presse auf. Ich glaube, es wird noch eine Weile dauern. Du hast vorhin gesagt, das Wort anstrengend war so das Wort des Jahres. Mir ist das ein bisschen zu negativ. Ich weiß, dass die Branche anstrengend ist und ich weiß, dass die wirtschaftliche Situation auch sehr, sehr schwierig ist für einige Agenturen und insgesamt im Markt schwierig ist. Aber mir wäre es fast lieber, wir reden von anpacken, also von etwas schaffen wollen. Mir wäre das Positive lieber, weil ich glaube, dass diese Zuversicht auch wichtig ist.
Ja, absolut. Bin ich bei dir. Ich glaube, dass es viel wird getrieben von dem auch extrem negativen Narrativ der Medien, die ja auch, wo die politische Situation wie die wirtschaftlich natürlich immer schlecht sprechen, statt mal zu sagen, es gibt Erfolgsgeschichten. Und die gibt es ja auch zu Genüge. Das muss man auch sagen. Was mich ein bisschen gewundert hat mit Blick auf die Branche, ist, dass ja, also zumindest gefühlt aus meinem Blickwinkel, und korrigiere mich da bitte, dass gerade die Großen sich zusammengeschlossen haben, ja, die ja eigentlich schon too big to fail waren, aber weniger eigentlich im kleinen und mittleren Markt Konsolidierung stattgefunden hat. Siehst du da auch Zusammenschlüsse jetzt mittelgroßer oder kleiner Agenturen?
RTS Rieger hat sich Jungformat angeschlossen. Wir sehen kleinere Unternehmensgruppen oder Agenturgruppen, die sich zusammenschließen. Ich glaube, die Tendenz ist entweder zu einem Full-Service-Anbieter, hat man zwar früher schon gesagt, aber es kriegt natürlich eine komplett neue Dimension, oder zum Spezialistentum, das heißt Experte zu sein für einen bestimmten Bereich, weil die Disziplinen, die wir als Agenturen abdecken, die sind so breit, dass du sie entweder in einem sehr, sehr großen Netzwerk, sage ich jetzt mal, auch wenn es natürlich auch inhabergeführte, sehr große Agenturen gibt, oder in einer Spezialdisziplin, wo du sehr, sehr in die Tiefe gehen kannst. Und deswegen, ja, ich glaube, Konsolidierung ist das Wort, was da drüber steht, sowohl bei der Netzwerkkonsolidierung. Es ging ja nicht allen Netzwerkmarken gut, so dass sie zusammengefahren worden sind. Und wir sehen es aber auch im Agenturmarkt. Man muss sich das aber auch mal vorstellen. Es gibt ja Kunden, die arbeiten teilweise mit 60, 70, 80 Agenturen. Und alleine der Aufwand, Marketeers damit haben, diese Agenturen zu führen, das ist ja ein Wahnsinn, ein Irrsinn. Und das wird häufig begründet mit, ja, wir brauchen dieses Spezialistentum. Das mag sein, das ist in Ordnung, aber es muss ja auch jemand handeln. Und das verursacht Aufwand, und der Aufwand ist nicht auf Agenturseite, sondern auf Marketingseite. Da finde ich, muss sich die Industrie sehr genau überlegen, mit wem sie zusammenarbeitet oder respektive mit wie vielen Agenturen sie zusammenarbeiten.
Ja, wenn du nachher mehr Leute hast, die das Ganze managen, als die es tatsächlich exekutieren, ist ja auch nicht wirklich hilfreich. Und ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei.
Aber es gibt einfach sehr, sehr wichtige Verknüpfungen, die früher so nicht gelebt wurden. Also die Verknüpfung von Media mit der Produktion oder mit der Adaption. Wann sind welche Werbemittel wo fertig? Wann werden sie geschaltet und wie werden sie den Medien angepasst? Da haben wir 2 Jahre drüber geredet, aber jetzt sind wir natürlich in einer komplett anderen Phase. Und diese Verknüpfung, das ist ja das, was hochinteressant ist, wenn entweder große Agenturen das anbieten können oder wenn Kunden in der Lage sind, das miteinander zu verknüpfen.
Würdest du auch sagen, dass die Agenturbranche sich in den letzten 3 Jahren verändert hat, was das Kulturelle und das Kreative angeht?
Also ich glaube, dass Covid einen sehr, sehr großen Einfluss hatte auf das Thema Kultur. Wir sehen, dass zwar der Wunsch ist, nach 3 Tagen, 4 Tagen oder komplett 100% wieder im Büro sein. Das findet meiner Meinung nach, meines Wissens nach, aber nicht so statt. Die Arbeitszeitmodelle sind flexibler geworden und auch die Präsenz in der Agentur. Das hat natürlich einen Einfluss auf Kultur, das hat einen Einfluss auf Nachwuchs, auf die Ausbildung. Und die wirtschaftlich schwierigeren Zeiten haben natürlich auch einen Einfluss auf, wie viel Geld wird bereitgestellt für, sagen wir, kulturelle Events. Davon meine ich jetzt nicht unbedingt die Weihnachtsfeier, sondern gab ja auch viele Ausflüge, viel Skifahren und was die Agenturen alles gemacht haben. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, aber ich glaube, dass es schwieriger geworden ist. Und dann hatten wir auch, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, aber wir hatten eine sehr, sehr große Diskussion um das Thema Gleichberechtigung, Männer, Frauen, Diversität, DE&I und wie es alles heißt. Super wichtige Themen, liegt mir ja auch persönlich sehr nah. Aber das hat natürlich auch einen Einfluss gehabt auf die Art und Weise, wie wir kommunizieren im Markt. Wie viel Humor kann ich noch bringen? Und was für eine Art von Humor ist denn heute überhaupt noch akzeptabel? Humor ist ja meistens auf Kosten anderer. Und das ist natürlich anders diskutiert. Durch die sozialen Medien wird Kreativität und Kommunikation anders diskutiert. Ja, also ich glaube, die Branche hat sich extrem verändert kulturell. Das eine ist, wie wird im Markt draußen Werbung wahrgenommen? Also Diskussionen, die wir in unserer Blase führen, kommen ja häufig gar nicht draußen an. Und also in der breiten Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal. Und dann, glaube ich, zeigt der GWA auf der einen Seite sehr, sehr gut, dass wirtschaftlich schwierige Zeiten oder Transformationszeiten eben auch dazu führen, dass sich viele Menschen austauschen wollen. Also der Run auf die Foren, auf die Austauschplattformen, auf die Events, die wir anbieten, ist ungebrochen. Der Effi, du hast ihn vorhin angesprochen, hatte mit über 600 Personen so viel Zulauf wie noch nie. Und er ist ja in keiner einfachen Stadt, die Reiserei angeht. Leipzig ist eine wunderbare Stadt, aber es ist natürlich für viele Leute ein erheblicher Aufwand, dort anzureisen. Das ist natürlich was anderes, wenn du es in Hamburg oder in Berlin machst.
Guter Punkt. Ich glaube, das ist genau das, diese Gratwanderung, die wir gerade auch haben. Immer noch nicht fully back to the office sozusagen. Immer noch 3+2 ist das, was wir eigentlich bei den meisten Kunden immer noch so als Direktive sehen. Viele wünschen sich 4+1. Ja, ich sage auch immer, vor der Corona-Pandemie hatten wir Arbeitszeitfreiheiten. Das heißt, da konnte jeder so ein bisschen bestimmen, wann, wie im Büro ist. Da lief es ja auch meistens auf 4+1, vielleicht maximal mal 3+2 raus. Jetzt sind diese starren Regelungen da. Vielleicht muss man auch wieder zu der Vertrauensarbeitszeit und Ort zurückkehren, statt eben wirklich eine Direktive zu fassen. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Und du hast es angesprochen, viele haben ja auch ihr Lebensmodell verändert und wohnen eben nicht mehr in der Großstadt, sondern eben davor. Sehen wir ja auch in der Industrie bei Autoren so, dass das massive Probleme jetzt generiert hat, die man jetzt irgendwie nicht mehr zurückholen kann. Das ist, glaube ich, der große Punkt. Du hast das Thema Junioren auch angesprochen. Ein Thema, was mich in meiner Funktion als BDU-Vizepräsident auch gerade viel beschäftigt hat, weil die Fragen bzw. die Untersuchungen kamen ja sowohl vom Handelsblatt wie von der Frankfurter auch, die einfach mal Stepstone und die anderen Portale im LinkedIn und Co. analysiert haben und festgestellt haben, es gibt viel, viel weniger bis hin zu gar keine Juniorenstellen mehr, die ausgeschrieben werden. Und das ist auch das, was wir festgestellt haben, auch im Diskurs mit vielen Professoren von Universitäten und Hochschulen, dass momentan der Arbeitsmarkt halt leer ist für diese Person. Mit dieser Fragestellung eben, wozu brauche ich noch, jetzt mal ganz böse gesagt, den Junioren, der die PowerPoint schrubbt, wenn das doch die KI machen kann? Siehst du diese Herausforderung auch gerade auf der Agenturwelt, die ja eigentlich immer wieder ein Garant war für gute Ausbildung im Marketing und Kommunikation? Viele Menschen, die auch erst in der Agentur sozusagen ihre ersten Schritte gewagt haben, gelernt haben und dann auch auf die Wirtschaftsseite gegangen sind. Also stoppt jetzt der Motor am Nachwuchs? Werden wir, was so ein bisschen meine Befürchtung ist, in 5 Jahren einen Mangel an Mittelmanagement und später an Topmanagement in dem Bereich sehen, weil wir jetzt eben zu wenig oder gar nicht mehr ausbilden?
Ich glaube, wir hatten das schon mal bei der Dotcom-Blase. Da wurde auch nicht mehr eingestellt und da ist in der Agenturbranche in der Tat so ein Mittelmanagement-Level weggebrochen. Gab es sehr viele Seniore, Beure-Leute und sehr viele junge Leute, die dann nachgezogen wurden und ausgebildet wurden. Ein sehr junger Kollege hat, der Jonas Kratz von Jung von Matt, hat letztens auf einer Panel-Diskussion gesagt, ja, aber wenn ihr doch niemanden mehr einstellt, wer soll denn in 5 Jahren führen? Und das stimmt natürlich. Das ist natürlich genau der richtige Punkt. Ich sehe es auch, ich finde es sehr schade. Früher hat man gesagt, man holt sich ganz viel, also es werden viel zu viele Junioren eingestellt, die dann PowerPoint schrubben, recherchieren und solche Sachen machen müssen. Das macht jetzt heute die KI, macht sie ja natürlich auch irgendwie nicht. Aber es werden eher Experten eingestellt, die irgendetwas gleich vom Fleck weg können. Da gehören aber junge Leute dazu. Junge Leute sind im Umgang, junge Leute klingt dann jetzt wieder, als ob ich irgendwie 70 bin. Die nachfolgende Generation hat einen anderen Umgang mit dem Thema Digitalisierung, hat einen anderen Umgang mit der Erstellung von KI-generierten Materialien und. Und das brauchen wir in der Branche. Auf der anderen Seite haben wir Ausbildungsstandards, gerade wenn sich jemand zum Werbekauffrau oder Werbekaufmann ausbilden lässt, die sind vorsinnflutlich, die sind uralt. Das wird dem heutigen Niveau und der heutigen Arbeitsmarktrealität überhaupt gar nicht mehr gerecht. Und das geht natürlich auch nicht. Da müssen wir uns auch drum kümmern, dass die Ausbildungsinhalte angepasst werden. Und dann, finde ich, kommt noch so ein spannender Aspekt dazu. Ich bin ja von Haus aus Strategin. Und ich habe natürlich meine Karriere angefangen als juniorige Plannerin und habe meine Zeit damit verbracht, Gruppendiskussionen zu machen, Interviews zu führen und versucht so Insights und eben strategische Briefings zu erstellen. Wenn diese Arbeit wegfällt, weil ein Agent die Insights erstellen kann und mir die auch zusammenfahren kann und dann auch testen kann, wie die Kommunikation denn funktioniert voraussichtlich, dann fehlt vielleicht ein Stück weit ein Gespür, was man entwickelt. Und die KI ist ja nicht, sie ist ja nicht allwissend und sie weiß ja auch nicht alles und manche Sachen sind auch einfach falsch. Und dieses Gespür dafür zu haben, stimmt das eigentlich? Ist das so, dass hat man sich über Jahre, ich würde mal sagen, antrainiert. Da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt und wo man dieses Gespür herbekommt. Klar, die KI wird immer besser und die Insights und die Ergebnisse auch immer valider. Aber am Ende basiert das natürlich alles auf gelerntem oder bestehenden Informationen. Also da bin ich mal gespannt und da, glaube ich, kommt auch das Thema Präsenz, miteinander arbeiten, diskutieren, mit Junioren ausdiskutieren, ob das jetzt gut ist, was man da macht oder ob es eben nicht gut ist. Und damit geht es noch gar nicht mal so sehr um das einzelne Asset, also das einzelne Werbemittel, was man erstellt, sondern auch, was ist denn die richtige Social-Media-Strategie? Wie setze ich denn KI und manuelle Arbeit von Kreativen miteinander ins Verhältnis? Was ist denn der richtige Schlüssel? Welche Sachen sollte ich denn sowieso automatisiert machen und welche Sachen eben besser nicht? Und diese Diskussion, die ist ja wichtig. Und die ist auch wichtig natürlich für nachfolgende Generationen, weil sie wird ja immer wichtiger. ja, da versuchen wir zumindest, also mein Team und ich, diese Gespräche zu führen, sodass dieses Gefühl und dieses Gespür entstehen kann. Und ich finde das Gespür, finde ich, ganz wichtig. Gespür für die Richtigkeit dessen, was man tut. Oder für den Mut oder für das Besondere. Aber dieses Gespür halte ich für wichtig.
Und das ist ja genau die Frage, wie kriegen Junioren jetzt überhaupt dieses Gespür? Weil ich glaube, das ist eben momentan, und das passt auch zu diesen Studien, die eben nachweisen, dass ja die Jüngeren mehr Angst vor KI am Arbeitsplatz haben als die Älteren. Warum ziehe ich daraus? Weil einfach Erfahrung dir hilft, einfach auch mit der KI umzugehen und auch zu bewerten, was ist richtig, was ist falsch. Wie kann ich das überhaupt richtig einsetzen? Ein Co-Panelist bei einem Panelist hat zu mir gesagt, eigentlich ist das das beste Assessment Center überhaupt, weil jemand, der gut führen kann, der kann auch gut mit der KI umgehen, weil die KI ist ja nichts anderes als ein Praktikant. Und das fand ich eine sehr schöne Analogie, weil das zeigt ja auch, ne, wie kannst du jemanden, gerade wie kannst du einen Praktikanten Junior anlernen, ja nur durch Fachwissen. Ja, und das war ja immer dann doch die Stärke derjenigen, die dann vielleicht schon ein bisschen mehr Berufserfahrung hatten, dann eben gepaart mit, sag ich mal, jungen Menschen, die dann im Digitalen stärker waren. Das war ja dann eben auch die Kraft, die daraus entstanden ist. Aber wie kriegen wir es jetzt hin, dass die Junioren das auch wieder irgendwie lernen, weil das PowerPoint schrubben, das Recherchieren und so, das war ja, ja, das, da kommt vielleicht auch dieser alte Spruch her, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Weil eigentlich hat das ja genau dich dazu geführt, dass du dann eben auch gut wurdest. Und wenn es das komplett fehlt, wie kriegen wir es hin, dass gerade in der Agenturwelt, und das ist in sehr viele Analogien ja auch in meiner heutigen Welt, in der Beraterwelt, dann auch wirklich dieses Know-how irgendwo gewinnen können?
Zum einen würde ich deinem Co-Panelisten deutlich widersprechen wollen. Ich finde nicht, dass die KI ein Praktikant ist. Vielleicht ist sie eine leere Hülle, die mit Inhalt gefüllt werden muss. Aber Juniorinnen, Junioren müssen meiner Meinung nach neben Fachwissen mit Empathie geführt werden und gefördert werden, gemäß ihren Veranlagungen. Das habe ich bei der KI nicht. Mhm. Bei der KI stelle ich was rein und die lernt, die wird schlauer, die hat aber keine Empathie. Die Empathie zu wissen, wo liegen denn bei Juniorinnen, bei Junioren, wo liegen denn Schwerpunkte, wo haben sie vielleicht auch eben dieses Gespür für, haben sie ein gutes Verständnis für Text, haben sie ein gutes visuelles Verständnis, haben sie ein gutes Verständnis für Kunden, können sie gut mit Kunden umgehen, entsteht da eine ganz andere Ebene und Beziehung. Das sind die Sachen, die man, glaube ich, nach wie vor trainieren kann und auch ausbilden kann. Und ich habe den Eindruck, dass natürlich viel über elektronische Medien kommuniziert wird, aber der Anteil an persönlicher Kommunikation über Teams, der ist ja gestiegen. Ich hätte jetzt, aber das ist mein Bauchgefühl, ich würde sagen, ich spreche mehr mit meinen Kunden, als ich das noch vor 10 Jahren gemacht habe, weil vor 10 Jahren war es dann immer gleich ein, man muss da hinfahren, muss ich dann irgendwie einen Termin ausmachen. Und so ist es dieses, hey Larissa, hast du mal einen Moment Zeit, können wir mal hier kurz drüber reden? 6 Leute zusammen in einen Call, das hat ja auch was Positives an sich. Und da können natürlich auch Junioren profitieren und lernen, weil sie immer dabei sein können. Ich finde nicht, dass man die KI mit einem Praktikanten vergleichen kann. Sie ist sicherlich mehr als nur ein Tool und auch nur ein Hilfsmittel, weil sie auch Dinge erstellen kann und entwickeln kann. Die Emotionen und Ehrgeiz und Gespür nicht mitbringt. Aktuell zumindest.
Mhm. Ja, ein guter Punkt. Ich glaube, das ist ja Gott sei Dank noch der hohe Wert des Menschen dann auch in der ganzen Thematik. Das würde auch KI mal als Instrument, als Werkzeug sehen und tatsächlich nicht als Mitarbeiter. Es gibt ja schon die ersten Firmen, die sagen, ne, wir haben 50 Agents, das sind unsere neuen Mitarbeiter. Ja, wäre ich immer vorsichtig. Für mich ist es immer noch ein Werkzeug, was mich effizienter machen kann, aber nicht was unbedingt da wirklich die Arbeit leisten kann.
Wenn du das Thema Fotografie mal als Vergleich nimmst. Die Fotografie hat sich ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt. Von Schwarz-Weiß-Fotografie, von sehr viel Standbild bis hin zu jetzt mit dem Mobiltelefon Fotos machen. Da sind ja auch ganze Industrien kaputt gegangen. Es sind aber auch Anbieter wieder größer geworden, wie Leica zum Beispiel, die sich spezialisiert haben. Und ich glaube, dass bei uns, also jeder Vergleich hinkt natürlich, aber ich glaube, dass es bei uns auch so ist. Es gibt repetitive Aufgaben, die muss in Zukunft kein Mensch mehr erledigen. Kann vielleicht, muss aber nicht. Und wenn wir über Effizienzen reden, dann muss ich mir diese Prozesse eben auch angucken und überlegen, wie gehe ich damit um? Und die Schattenseite oder die zweite Dimension, die dazu kommt, ist eben, dass wir mit weniger Menschen unser Geschäft machen werden in der Zukunft. Und das ist natürlich ein Problem. Also das ist ein Problem für den Arbeitsmarkt, das ist ein Problem für die Menschen, die heute in der Branche arbeiten. Und nicht jeder wird sich entwickeln können und auf einmal einen anderen Bereich wahrnehmen können. Wir haben das gesehen, als der Druck sich entwickelt hat von Siebdruck, von Reinzeichnung und Richtung Digitaldruck. Den Weg konnten auch nicht alle mitgehen. Und es klingt jetzt so hart, es ist aber gar nicht so hart gemeint, sondern es ist eben leider diese Transformation, die wir sehen. Und die sehen wir ja in vielen Bereichen. Die sehen wir, wir haben es im Bereich Fotografie gesehen, da ist ja auch noch nicht Ende der Entwicklung. Wir sehen es aber auch im Bereich Sprecher, im Bereich Layout, IllustratorInnen und bei uns eben auch in der Branche.
Mhm. Das stimmt. Ich glaube, dass auch da ist wieder die Agenturbranche so ein Indikator, aus dem auch andere Wirtschaftsbranchen auch sehr gut lernen können, vor allem wie eben auch mit dieser Veränderung auch umgegangen wird und ja, wie hoch die Resilienz dann auch sein muss, um da hinzukommen. Denkst du denn, dass die Branche, also die Agenturbranche, ausreichend schnell auf diese multiplen Einschläge, ne? Also wir hatten ja Innovationsdruck, wir haben mit KI eine Veränderung, wir haben viel Automatisierung, Plattformarbeit, die gekommen ist. Haben wir da schnell genug Reaktionen gesehen jetzt in der Agenturbranche oder ist das ähnlich wie auch in der Medienbranche, dass erstmal so ein bisschen abgewartet wurde und jetzt letztendlich aufgeholt wird?
Ach, ich glaube, die Agenturbranche ist ja eine kreative Branche und setzt sich damit natürlich sehr gerne und häufig mit Innovationen direkt auseinander. Also was kommt da, was kann man da machen? Das ist ja auch was wichtig ist im Gespräch mit den Kunden zu sagen, es gibt jetzt dieses oder jenes neues Tool. Man könnte das jetzt auch mal anders machen. Lass uns doch mal überlegen, ob wir eben Gruppendiskussionen oder Research jetzt mal anders gestalten. Da ist die Werbebranche, glaube ich, schon immer recht findig und recht innovativ gewesen. Ich glaube, der Faktor für die Transformation liegt woanders. Der liegt im Faktor Mensch. Unser wichtigstes Kapital, mit dem wir arbeiten, sind Menschen, ist Kreativität von Menschen oder Beratungsfähigkeit von Menschen. Und diese Transformation, die wir sehen, wo weniger Menschen benötigt werden für einzelne Schritte, das hat natürlich einen massiven Umbruch auf dem Arbeitsmarkt zur Folge. Und der deutsche Arbeitsmarkt und die Gesetze in Deutschland ist nicht das einzige Land in Europa mit sehr starren Gesetzen, was den Arbeitsmarkt angeht oder den Arbeitnehmerschutz. Das ist ja auch richtig so, das möchte ich hier an dieser Stelle auch sagen. Mhm. Aber es macht natürlich eine andere Geschwindigkeit. Wenn ich nach UK gucke, da ist die Situation anders und da ist sie auch wesentlich dramatischer, was die Arbeitslosenquote angeht. Ich würde sagen, unter den Agenturmitarbeitenden. Also da habe ich den Eindruck, ist tatsächlich nochmal eine härtere Gangart und eine härtere oder schwierigere Stimmung. Kann man das so sagen? Ja.
Mhm. Ja, ich glaube, der UK-Markt reagiert immer noch ein bisschen extremer. Das ist auch mein Gefühl auch in den letzten Jahren gewesen, ja. Zum Guten und zum Positiven, weil sie entlassen schneller, sie stellen aber auch schneller ein. Aber das ist so ein bisschen das, was ich 25 in Deutschland sehe, ist das natürlich auf Positionen, die eigentlich besetzt werden könnten, sollten, vielleicht nicht besetzt werden mit den richtigen Leuten, weil man es eben nicht kann, weil man parallel irgendwo anders dann jemand entlassen müsste. Und dieses Upskilling-Thema hängt ja so ein bisschen hinterher. Ne? Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Aber ja, okay. Ich tue mich immer schwer, das zu bemühen, aber trotzdem die Frage, gibt es Agenturmodelle, die sich krisenfester erwiesen haben, gewinnen gerade in dieser Zeit der Agilität unabhängige Agenturen gegen die meisten ja doch EBITDA-Quartals- oder monatsgetriebenen Netzwerke?
Da kommt jetzt natürlich eine Stück weit subjektive Einschätzung der Situation. Du magst es mir verzeihen, da ich ja bei WPP bin.
Ja, natürlich, das, ja.
Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass das große Sterben der Netzwerke jetzt passiert. Ich glaube auch nicht, dass es nur noch unabhängige Agenturen geben wird. Ich glaube, es wird eine Aufteilung geben. Wir sehen es ja mit dem Modell, was wir jetzt gerade mit Coca-Cola zusammen entwickeln. Das ist ein Netzwerkmodell. Das kann eine kleine Agentur überhaupt gar nicht leisten, weil die Verknüpfung der unterschiedlichen Gewerke über 200 Märkte hinweg, das kann eine kleine Agentur nicht leisten. Rein kapazitär, auch wenn sie es intellektuell oder kompetenztechnisch vielleicht leisten könnte, kann sie es von der schieren Größe her nicht. Ich glaube auch nicht, dass es nur ein Modell gibt. Ich glaube, dass es unterschiedliche Modelle gibt. Wir sehen, dass der Unterschied zwischen klassischen Kreativagenturen und PR-Agenturen im Moment weiter auseinandergeht. Dass Social-Media-Agenturen sehr, sehr stark wachsen, obwohl Mark Zuckerberg gesagt hat, er macht das jetzt alles selber. PR noch nachgefragt.
Oder gerade deshalb.
Bitte?
Oder gerade deshalb, sage ich.
Ja, und PR wird nachgefragt. Und zwar nicht das Abformulieren und Abschreiben von Pressemitteilungen, sondern das Krisenmanagement, das intelligente Umgehen mit Meinungsbildung, mit Öffentlichkeitsarbeit, das kriegt eine andere Dimension. Und dann gibt es natürlich auch Agenturen, die sich darauf spezialisieren, dass sie sagen, wir schreiben euch 100 Agents und die machen euch den, ich sag's nur so ein bisschen denglisch, machen euch jetzt einen anderen Agentic Workflow und damit kannst du X% effizienter werden. Das ist ja auch ein Modell, was ich gehen kann. Und ich glaube, so ist es von der hochspezialisierten Designagentur, PR-Agentur oder auch Kreativagentur bis hin zu Effizienzen finden, Agents schreiben oder erfinden, erdenken, ist gerade ganz, ganz viel im Umbruch.
Ja, super spannend. Ich hatte eigentlich vor, dich auch zu fragen, welche Rollen und Kompetenzen sich gerade im Agenturbereich verändern. Ich glaube, das ist tatsächlich viel zu breit, weil es hat irgendwo Einfluss auf jede Rolle. Aber vielleicht mal ein Blick auf die Agenturlandschaft. Was ist aus deiner Sicht der ideale Weg, ein Upskilling im eigenen Team zu betreiben? Also was macht ihr vielleicht bei euch oder was siehst du in der Branche insgesamt, wie gutes Upskilling der Mitarbeitenden in Richtung eben auch der Veränderung durch KI funktionieren kann?
Da gibt es natürlich einen großen Unterschied zwischen größeren Agenturen und kleineren Agenturen. Das sehen wir gerade im GWA. Wir haben ja jetzt bei WPP zum Beispiel WPP Open als Plattform. Da habe ich Zugriff auf alle Tools, die es am Markt gibt. Und wir bieten beim GWA mit Decade zusammen ja Schulungen an, wo auch kleinere Agenturen ihre Mitarbeitenden upscalen können und upskillen können. Ist ja wahrscheinlich das richtige Wort, nicht upscalen. Und das wird extrem gut angenommen. Und die Trainingsprogramme, wir sehen das ja immer, was werden so für Fragen an den GWA gestellt? Wo könnt ihr uns unterstützen? Und wenn da mehr als 2-3 Agenturen zusammenkommen oder wenn in einem Forum sowas entsteht, dann bieten wir das an. Und da ist das Thema, welche KI-Tools, wie gehe ich damit um? Aber auch eben auf der anderen Seite, was hat das für einen Impact auf das Geschäftsmodell? Was hat das für einen Impact auf Vergütungsmodelle? Das können wir natürlich als GWA immer nicht diskutieren, weil wir dann auch nur ein Verband sind und Möglichkeiten anbieten können. Aber dieses Upskillen, Training, Benchmark, Austausch, da habe ich zumindest den Eindruck, das ist in den letzten 4-5 Jahren so viel mehr geworden, weil du kannst es als Agenturchefin oder Chef ja kaum leisten. Du kannst ja gar nicht alles wissen. Das heißt, wenn irgendwo Wissen und Informationen aggregiert werden und dir zur Verfügung gestellt werden, dann wird da dankbar drauf zugegriffen. Und diese Trainings, egal in welchem Bereich, sei es im Bereich DE&I oder im Bereich KI oder im Managementhilfen, die wir machen, ich würde mal salopp sagen, das boomt.
Mhm. Wenn mir so gerade einfällt, ich bin ja auch lange, lange in Verbänden aktiv und ich glaube, das ist ja immer so eine bestimmte DNA, die du haben musst, um da irgendwie Spaß dran zu haben. Egal, wen ich eigentlich anspreche auf dich als Person, fühle ich oder höre ich auch so einen gewissen Stolz heraus, dass du eben als Präsidentin des GWA da voranschreitest und man akkreditiert dir eine unglaubliche Kompetenz in dieser Rolle. Was hat dich eigentlich als Strategin jetzt bewegt, überhaupt in diese Rolle reinzugehen? Also ganz persönlich.
Erstmal vielen Dank. Das macht mich natürlich sehr stolz. Es ist eine große Ehre, wenn ich sowas höre. Es freut mich. Meinst du in die Rolle im Verband oder vom Strategin in CEO?
Nee, im Verband. Wirklich im Verband, weil du bist ja im Verband. Also A, es ist ja immer eine Mehrarbeit, die du ja. Also ich habe es zumindest noch nie erlebt, dass eine Firma, die sagt, oh, du machst ja ganz viel Verbandsarbeit, klar, geben wir dir 30% weniger Arbeitszeit. Das ist natürlich Quatsch, das ist ja immer on top. Das heißt, es verlangt ja viel von einem selber, aber irgendwas treibt einen ja, das auch zu machen für die Branche, für sich selbst, für die Allgemeinheit. Und was ist es, was dich da getrieben hat, das zu machen?
Ich glaube, bei mir kommt das ganz intrinsisch aus dem Ansatz, dass ich glaube, dass wenn man miteinander diskutiert, kann man alles tot diskutieren und alles breit diskutieren. Man kann sich aber auch an den Meinungen der anderen bereichern. Für mich bin immer schlauer geworden, wenn ich zu anderen Menschen gegangen bin und gesagt habe, guck dir das mal an, das habe ich mir ausgedacht, das ist jetzt hier so der Ansatz und was sagst denn du dazu? Und dann kommt, finde ich super, finde ich nicht so gut, finde ich irgendwie kann man noch das und das. Und wenn man dieses Unvoreingenommene macht und nicht ein, schau dir das mal an, was ich gemacht habe und jetzt hätte ich bitte gerne Lob oder jetzt hätte ich gerne einfach ein Platzett dafür, dass das alles mega cool ist und ich will es auch eigentlich gar nicht diskutieren, sondern nur zeigen, sondern dieses wirkliche Bereichern an der Meinung anderer und am Austausch. Das ist ein Stück weit bei mir das Lebenselixier. Ich brauche das. Ich brauche diesen Austausch. Ich muss das Gefühl haben, ich werde schlauer durch den Austausch mit anderen. Ich werde schlauer, wenn wir eine Vorstandssitzung haben vom GWA und da so unterschiedliche Aspekte kommen, die mir vielleicht auch gar nicht so eingefallen sind. Und dann habe ich das Gefühl, das macht einen irgendwie kompletter, weil man so unterschiedliche Sichtweisen sieht. Ich glaube, dass wir auch ein Stück weit die Aufgabe haben, was zurückzugeben, was in die Branche reinzugeben und das Erlebte auch wieder zu diskutieren. Und ich freue mich, wenn so ein Effi toll läuft, wenn so Panel-Diskussionen, wie du sie ja auch gehabt hast, wenn die irgendwie begeistert aufgenommen werden, wenn man merkt, okay, da sagt jemand danach, Mensch, das hat mir total gut gefallen, ich habe so ein bisschen Inspiration daraus noch gehabt. Das finde ich wichtig. Das macht mir einfach wirklich Freude. Klar, es gibt immer auch noch die politische Ebene, wer will wie welche Interessen durchboxen. Da habe ich über die letzten Jahre aber auch versucht zu lernen, weil ich bin ja von Haus aus Psychologin. Und ich glaube ja immer grundsätzlich, dass Menschen alles machen aus positiven Beweggründen und nicht um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Musste aber lernen, dass das durchaus auch manchmal passiert. Aber das ist dann so, das lernt man. Dafür überwiegt dieses Bereichern, klingt so negativ. Ich meine es aber wirklich im positivsten Sinne, bereichern. Und das finde ich toll. Das habe ich in der eigenen Agentur natürlich auch, aber natürlich lang nicht so wie in dem Kontext vom Verband. Und da ist es eben nicht, dass wir sitzen abends mal zusammen in der Kneipe und reden über den oder die oder was die jetzt alle machen, sondern es ist was Positives, geht nach vorne, es ist das Angebot, was man Kolleginnen und Kollegen gibt. Und das ist das, was mich antreibt. Und das ist das, weshalb ich es auch gerne mache, weil ich glaube, dass das uns alle ein Stück weit schlauer macht.
Ja, absolut, absolut. Stimme ich hundertprozentig. Das sind genau auch die Motivatoren letztendlich, die mich immer zu dem Einsatz in Verbänden geführt haben. Ich glaube, das ist so, so wertvoll, auch dieser Austausch. Auch für einen persönlich und auch für die eigene Karriere letztendlich, weil du diesen Austausch eben auch hast. Also ich habe das auch immer, wenn mich Leute gefragt haben, ja, aber du setzt dich so stark im Verband ein, das ist doch zum Nachteil für dein Unternehmen. Nein, ganz im Gegenteil, weil ich da so viel Mehrwert rausziehe, was ich dann wiederum in mein Unternehmen ja reinfließen lassen kann, weil es eben nicht so einseitig ist. Sichtweite finde ich ein ganz tolles Wort. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt gibt, weil genau dieses Narrow-Minded, ja, was man sonst hat, ja, das ist eben da nicht, sondern man guckt mal eben über die Grenzen hinaus. Und das ist erlebe ich auch gerade im BDU, wo ich ja auch mit vom, sagen wir, Outplacement-Berater, von den Strategieberatern, von den Sanierungsberatern und so weiter dann auch höre und was bei denen gerade abläuft und was das eigentlich für einen Impact hat. Und das hat einen unglaublichen Mehrwert. Und ich glaube, am Ende des Tages bin ich fest der Meinung, dass es jetzt mehr denn je eine Zeit ist, in der Verbände unglaublich wichtig sind. Die Politik wird nicht Deutschland wieder nach vorne bringen, wird Deutschland nicht verändern. Das können nur die Unternehmer und die Verbände, in denen sie auch dort tätig sind. Und deshalb bin ich da also hundertprozentig da im Einklang. Das ist, glaube ich, super wichtig. Also deshalb danke für diese Reflexion. Ich glaube, das zeigt ganz gut, warum man sich eigentlich im Verband engagieren sollte. Und ich glaube auch, das zeigt, das ist für mich ein ganz klarer Aspekt, warum auch momentan so eine positive Sicht auch auf den GWA und vor allem auf dich da ruht, weil du eben da auch jetzt nicht, die Branche, gerade die Agenturbranche, aber auch die Beratungsbranche, hat ja auch so ein paar Egozentriker, die natürlich sehr im Mittelpunkt stehen und das spielen. Und das bist du sicherlich nicht. Und ich glaube, das tut der Branche insgesamt gut. Und das wird selbst von diesen Personen ja auch mir gegenüber gespiegelt, dass sie sagen, es ist gut, dass jemand ist, der eben auch sich da nicht in den Mittelpunkt stellt, sondern das Thema, ich könnte das nicht. Und das finde ich ist ja auch eine weise Reflexion von diesen Menschen, dass sie dann auch sagen, die Zeiten sind vorbei.
Vielleicht noch einen Aspekt, und den fand ich, das war so, was man dann so lernt. Rheingold hat mit der Deutschen Presseagentur gemeinsam eine Studie gemacht, und zwar, warum wir Deutschen so sind, wie wir sind. Also dieses Glas immer halb leer sehen. Und es ist alles immer schwierig. Und sie haben festgestellt, und ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, aber es ist wirklich eine hochinteressante Studie. Sie haben festgestellt, dass die Menschen, die sich engagieren, und sei es nur im privaten Umfeld, also irgendwas organisieren, oder die sich gemeinnützig engagieren, die in Vereinen sind, Verbänden sind, dass die deutlich zuversichtlicher sind, weil sie das Gefühl haben, sie können was verändern. Und Deutschland ist ja ein Verbands- und Vereinsland gewesen, und die Leute sind ausgetreten aus den Vereinen. Keiner wollte sich mehr für die Gemeinschaft engagieren, die das natürlich auch völlig überreguliert worden. Aber jetzt sitzen viele da und fühlen sich ohnmächtig, irgendeine Veränderung herbeizuführen. Und interessanterweise die sich kümmern, die aktiv sind, die dann versuchen auch im Kleinen etwas anzuschieben, die sind deutlich zuversichtlicher. Und ich würde das jetzt mal in seiner positivsten Note auch auf unsere Verbände übertragen, zu sagen, wer sich engagiert, wer was macht, guckt vielleicht auch nicht auf ein halb leeres Glas, sondern auf ein halb volles Glas. Und das ist, dass diese Zuversicht und Optimismus, der kommt natürlich auch dazu. Und das ist ja auch gut, das brauchen wir ja auch ein Stück weit. Insofern gebe ich dir recht. Ja. Wir brauchen mehr Menschen, die sich engagieren.
Ja, absolut. Und wenn wir jetzt so ein bisschen Richtung 2026 ins Gesamte schauen und diesen Optimismus mitnehmen, was sind Fähigkeiten, wo Führungsteams und Strategen sowie Kreative noch besser werden können? Was wird entscheidend sein, um 26 erfolgreich zu gestalten?
Also erstmal glaube ich, dass 26 tatsächlich wieder ein anstrengendes Jahr wird, weil wir mitten im Umbruch sind und weil sicherlich die Diskussionen zwischen Marketing, Plattformen und Agenturen auf der einen Seite nochmal anziehen werden und auf der anderen Seite natürlich die gesamte politische Dimension drumherum einen Einfluss hat auf ein freies, kreatives Schaffen. Und ich glaube, es braucht eine gewisse Resilienz, es braucht eine Neugier und einen Wunsch, Veränderungen auch herbeizuführen und auch aktiv anzugehen. Und da kann der GWA zum Beispiel ja sehr, sehr gut unterstützen, dass er Möglichkeiten bietet. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, aus sich selbst heraus zu beschließen, wir ändern uns, und das dann auch alleine zu machen. Ich glaube, da ist es wichtig, sich Impulse von außen zu holen, mit anderen darüber zu reden. Wir haben vor ungefähr 10 Jahren, eine kleine Gruppe, Nina Rieke war dabei, haben wir angefangen, Effi-Seminare zu geben. Da kam wirklich immer wieder die Frage, wieso machst du denn das, Larissa? Das schwächt doch eure Einreichungen, wenn jetzt alle wissen, wie man gute Effis schreibt. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Es macht die Branche schlauer und es macht uns so viel besser. Und dieses Lernen und zu sagen, okay, was ist denn wichtig? Was kann ich denn nicht nur lernen, einen guten Effi-Case zu schreiben, sondern was ist vielleicht auch für meine Arbeit wichtig? Gibt es vielleicht Facetten, die ich nicht mit aufgenommen habe? Muss ich da vielleicht stärker nachgucken? Muss ich vielleicht aus der klassischen Kommunikationsecke mal rausgehen und mir andere Wege überlegen? Diese Bereitschaft und diese Offenheit, das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Und ja, ich glaube auch, dass einige harte Entscheidungen getroffen werden müssen an irgendeinem Punkt im Management. Und das macht es sicherlich nicht einfach. Also ich erlebe auch, dass viele Leute tatsächlich emotional durchaus angefasst sind, weil es eine schwierige Situation ist, weil wir eben nicht mit Maschinen reden, sondern mit Menschen reden. Und das verlangt auch und braucht das nötige Fingerspitzengefühl. Wenn du eine Agentur umstrukturierst, strukturierst du Menschen um. Dann machst du ja keine Produktionsstraße, die du anders machst, sondern Menschen.
Da bist du natürlich als Psychologin besonders gut geschult auf diese Themen. Ich glaube, das täte dem einen oder anderen ganz gut, sich da auch ein paar Gedanken zuzumachen, weil in der Tat, das sind Menschen, mit denen wir zu tun haben. Das ist auch gut so. Ich hatte es eingangs gesagt, das Thema Wertschätzung, und da möchte ich nochmal ganz kurz drauf zurückkommen, weil das passt sehr gut. Und das ist auch das, was ich auf dem Effie-Event auch mitgenommen habe im Gespräch mit dem einen oder anderen aus der Branche, auch auf meine Worte, auf dem Panel, ist, dass tatsächlich dieses Thema Wertschätzung eben nicht gesehen zu werden als die erweiterte Werkbank, sondern als wirklich als Bestandteil, als Mehrwert im Unternehmensprozess eben für Werbung, für Strategie, für Marke, hängt in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern immer noch hinterher. Wir werden immer noch eher als die erweiterte Dienstbank. Und übrigens hatte ich auch einen ganz tollen Moment auch auf dem Effie-Event. Ich habe nämlich eine alte Schulfreundin wieder getroffen, die ich seit dem Abitur, seit 35 Jahren nicht mehr gesehen hat, die vor 2 Jahren auch ein Effie gewonnen hat. Die war auch da, die kam auf mich zugelaufen. Ich hätte sie nicht auf den ersten Moment erkannt. Sie hat mich erkannt, vielleicht aber auch nur, weil sie meinen Namen vorher gelesen hat. Aber ich habe mich sehr gefreut. Aber das nur am Rande. Aber das ist so das, was ich mitbekommen habe. Also viele sagen, in anderen Ländern wird unsere Branche einfach mehr wertgeschätzt. In Deutschland ist es eben auch immer wieder dieses Negative und dieses, ihr seid die Werkbank, macht mal eben. Ist das ein Thema, was euch im GWA auch beschäftigt? Und wie können wir diese wunderbare Branche wieder mehr in den Mittelpunkt rücken, dass uns zeigen, wie wichtig diese Branche eigentlich ist für den Erfolg der Industrie in Deutschland?
Ja, ich glaube, der Schlüssel liegt genau in deinem letzten Absatz, nämlich indem wir zeigen, wie wichtig Kommunikation und Marketing für die Gesellschaft ist und welchen Beitrag wir dazu leisten. Der Effie steht für Effektivität in der Kommunikation. Da gibt es noch so viele Sachen, die man machen kann, um den CMOs, um den Marketingdirektoren, Marketingleitern zu helfen, sie zu unterstützen, ihre Leistungen auch im Unternehmen stärker zu promoten und klarer zu machen. Genauso wie den Anteil der Agenturen. Das eine ist der wirtschaftliche Aspekt, also wie wichtig ist Kommunikation und Marketing für den Unternehmenserfolg. Das variiert sicherlich von Marke zu Marke und von Branche zu Branche. Aber insgesamt, ich meine, alle Studien belegen das. Wir versuchen das immer so ein bisschen wegzudiskutieren auf so eine emotionale Ebene, was gefällt mir nicht. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, wie kann ich im Marketing effektiv zum Unternehmenserfolg beitragen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, da glaube ich zutiefst dran, ich glaube, dass wir auch eine Verpflichtung haben als Branche, für ein demokratisches Land da zu sein und dafür einzustehen. Es hat ja kaum noch jemand Geld und Budgets. Die Medien, also außer den Plattformen, die Medien kaum. Und die Werbebudgets, die im Markt sind, die ja da sind, die sinnvoll, vernünftig auszugeben und zu sagen, wie erhalte ich denn damit auch ein demokratisches Deutschland, um jetzt nur mal auf unseren Markt zu gehen. Das ist eine Riesenaufgabe, die wir haben. Und dieser Verantwortung sind sich viele nicht bewusst und die ist auch im Markt gar nicht so vertreten. Und ich finde das versuchen wir immer mit der Hamburger Erklärung. Werden wir jetzt auch am 22. Januar in Hamburg, du bist hiermit herzlich eingeladen,
also schön, danke,
auch machen, dass wir die Kommunikationsbranche, und damit meine ich Agenturen und Werbetreibende, also zusammen, dass wir die Bedeutung und die Verantwortung, die wir haben, dann auch stärker zum Ausdruck bringen und dafür auch anerkannt werden. Also Wertschätzung, ja, ich meine, es ist immer so, je nachdem, wie ich mich selber benehme, wie klein mache ich mich, so werde ich auch gesehen. Das ist vielleicht so der persönliche Aspekt. Und wie sehr stehe ich in der Ecke und lass mich oder muss mich in der Ecke treiben lassen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einfach einen gesellschaftlichen Kontext und es gibt einen wirtschaftlichen Kontext. Den wirtschaftlichen Kontext versuchen wir über die Effie-Plattform noch stärker in den Vordergrund zu ziehen und die gesellschaftliche Plattform Auch da versuchen wir in der Öffentlichkeit noch klarer zu machen, wie wichtig die Branche eigentlich ist für ein demokratisches Deutschland. Und nicht nur die Agenturen, das möchte ich immer dazu sagen, sondern eine gemeinsame Anstrengung.
Und super, vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist super wichtig, gerade in der derzeitigen politischen oder geopolitischen Lage. So schön, dass eigentlich fast schon ein Abschluss wäre, möchte ich aber trotzdem nochmal zum Abschluss von dir ganz persönlich erfahren, was nicht deine Vorsätze für 26 sind, die du vielleicht schon gebrochen hast, sondern vor allem, was macht dich persönlich optimistisch, dass 2026 ein gutes Jahr wird und dass auch 2026 die Branche wieder stärker wird?
Ich bin einfach ein positiver Mensch. Und ich,
das hilft ungemein,
ja,
oder?
Es nutzt doch nichts, in das Jahr reinzugehen und zu sagen, dieses Jahr wird es wirklich schlimm. Wir haben über einen ehemaligen Agenturchef immer gelacht, weil der so einen Zweckpessimismus hatte. Und wenn andere gesagt haben, die Sonne geht auf, hat er gesagt, die geht heute Abend auch wieder unter. So möchte ich nicht leben.
Okay. Der warf den nicht.
Das finde ich falsch. Und da entsteht auch nichts Positives draus. Also insofern, ich glaube, es gibt sowas wie diese self-fulfilling prophecy. Klar, in all dem Kontext. Aber es wird ja auch nicht besser, wenn ich negativ auf die Sachen gucke. Was ich mir wünschen würde, ist Verantwortungsbewusstsein, was wir brauchen als Branche. Und Verantwortungsbewusstsein den Mitarbeitenden gegenüber, die wir in den Agenturen haben, aber auch dem Markt gegenüber und dem Produkt gegenüber. Da, glaube ich, können wir immer noch dran wachsen.
Und das Schöne, man könnte auch sagen, die Sonne geht abends unter, damit sie am nächsten Tag wieder aufgeht,
ja,
und mal wieder
genau, zuversichtlich
in den Tag reinschaut. Insofern ganz gut. Vielen Dank, liebe Larissa, für diese Insights und dafür, dass wir hier das Narrativ der Medien etwas verändert haben und über Mut und Chancen sprechen, anstelle alles negativ zu betrachten. Ich glaube, das ist super wichtig für dieses Jahr 26. Und ja, euch allen einen tollen Start im neuen Jahr. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und einige von euch demnächst wieder persönlich auch auf den verschiedenen Events zu begegnen. Neue Gesichter, alte Gesichter. Ich glaube, das ist auch die Magie der Verbände und der ganzen Veranstaltungen, die da gemacht werden. Insofern vielen, vielen Dank, liebe Larissa.
Sehr gerne, es war mir ein Vergnügen.
Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann findet ihr alle Folgen des Suits & Sneakers Podcast auf den Webseiten von Dining & 514 sowie auf euren favorisierten Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcasts und Spotify. Interessanter Insight, übrigens beide Plattformen sind relativ gleich auf in den Hörerzahlen. Das finde ich immer ganz interessant, weil von der Wahrnehmung her hätte ich tatsächlich eher Spotify erwartet, aber bei unseren Hörern zumindest relativ gleich auf beiden Plattformen. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen wieder in der neuesten Ausgabe der Leadership Edition mit einer echten Hamburger Erfolgsgeschichte weit über die Grenzen Deutschland und Europa hinaus, die vor allem mit einem starken Management, mit Mut und Innovationsdrang zusammenhängt. Insofern glaube ich eine wunderbare Fortsetzung auch dieser Ausgabe, wo es eben auch um Mut und Innovation geht. Vielen Dank und tschüss.
Vielen Dank, Harald. Hat Spaß gemacht. Tschüss.